Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Während die Schweiz in den letzten Wochen öffentliche Debatten über Kriegsmaterialexporte und Minarette führte, fand in Zürich, völlig quer zur politischen Agenda, ein Frauengesundheitsgipfel statt. Die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz, Mitglied der Gesundheitskommission, hatte dazu ins Zürcher Volkshaus eingeladen.
Der kleine Unterschied lässt Knochen anders brechen, Herzen anders schlagen, Köpfe und Rücken anders schmerzen und die Seele anders leiden.
Neue Erkenntnisse aus der Frauengesundheitsforschung waren das Thema. Ilona Kickbusch, die als Spezialistin für Gesundheitsförderung fast 20 Jahre für die Weltgesundheitsorganisation gearbeitet hat, wies auf die neuesten weltweiten Entwicklungen hin. Frappant sei, so Ilona Kickbusch, dass die Ungleichheit in Bezug auf die Gesundheit von Frauen im Ländervergleich in den letzten Jahren noch größer geworden sei. So ist die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen in europäischen Industrieländern und auch in Japan auf über 80 Jahre gestiegen. Auf dem afrikanischen Kontinent dagegen ist die Lebenserwartung der Frauen gesunken.
Wir haben weiterhin weltweit Unterschiede von über 50 Jahren in der Lebenserwartung. Nicht zuletzt durch die Krise des HIV-AIDS ist es so, dass in manchen afrikanischen Ländern die Lebenserwartung gefallen ist und inzwischen für Frauen wie für Männer bei ca. 30 Jahren liegt. Sie müssen sich das vorstellen. Das ist ein globaler Skandal, das ist international moralisch und ethisch nicht vertretbar. Und von daher ist auch in der internationalen Gesundheitsdiskussion das Thema Ungleichheit zum dominanten Thema geworden.
Ungleich etwa sind die Umstände, unter denen Frauen Kinder zur Welt bringen.
Immer noch sterben mindestens 500.000 Frauen im Jahr unnötigerweise an Schwangerschaft und Geburt im Kindsbett mehr oder minder. Und das ist wirklich die zentrale soziale Ungleichheit, die immer wieder neu angegangen werden muss, die tatsächlich sehr pragmatisch mit Basisgesundheitsdiensten begegnet werden kann, aber wo dann wiederum der Einrichtung solcher Dienste sehr viele soziale Grenzen davorstehen, denn warum sollte man Frauen bei der Einrichtung von Basisgesundheitsdiensten eine Priorität einräumen in vielen dieser Länder, wo das der Fall ist?
Politisch vernachlässigt werde auch das Problem AIDS, sagt Ilona Kickbusch, die heute das Genfer Institut für globale Gesundheit leitet. Sie nennt als Beispiel Swasiland, das die höchste AIDS-Rate der Welt hat. In Swasiland trägt fast jede zweite schwangere Frau den AIDS-Erreger in sich. Und in Simbabwe wachsen 20% der Kinder ohne Eltern auf, weil diese an AIDS gestorben sind.
Diese Zahlen sind, glaube ich, absolut erschütternd. Viele Leute kennen sie nicht. Sie werden regelmäßig von UNAIDS erstellt. Und sie hängen natürlich zusammen mit Ungleichheit, sie hängen zusammen mit Gewalt. Viele dieser jungen Frauen, ja fast Mädchen, werden durch Gewalt und Vergewaltigung in die Sexualität eingeführt. Es gibt in vielen Ländern auch noch die Vorstellung, dass man sogar von HIV-AIDS geheilt wird, wenn man mit einer Jungfrau schläft. Es gibt hier alle möglichen Vorstellungen, die dann zu dieser Situation führen. Das zeigt dann deutlich, dass Sexualität und Tod für Frauen häufig auch in bestimmten Ländern sehr nahe zusammenliegen.
In wirtschaftlich kaum entwickelten Ländern und in Kriegsgebieten hat sich die Gesundheit der Frauen im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends noch einmal verschlechtert. In reichen Ländern dagegen, wie etwa in der Schweiz, Deutschland oder Österreich, wo sich die Bevölkerung ausreichend mit Lebensmitteln und wirksamen Medikamenten versorgen kann, ist die Lebenserwartung gestiegen. Weitere positive Entwicklungen seien, so sagt die Basler Sozial- und Präventivmedizinerin Elisabeth Zemp, dass das Thema Gewalt gegen Frauen genauer untersucht worden sei und auch die Sexualaufklärung der Jugendlichen sei besser geworden. Trotzdem könnte mehr für die Frauengesundheit getan werden, ist sie überzeugt. Ansätze dazu sind vorhanden. So hat die Schweiz 1996 erstmals einen Frauengesundheitsbericht veröffentlicht. Einige Länder wie etwa Österreich haben sich diesen Bericht zum Vorbild genommen und einen eigenen erarbeitet, sagt Beate Wimmer-Puchinger, die das Wiener Programm Frauengesundheit leitet.
Wir haben ganz bewusst gesagt, aufgrund des österreichischen Frauengesundheitsberichtes und des Wiener Frauengesundheitsberichtes, aufgrund der Analysen, dass es hier ein spezifisches Frauenprogramm braucht, das eben Defizite, Lücken, aber auch mehr Belastungen spezifisch für Frauen beantwortet. Also es war nicht ein Gender-Programm, sondern von Haus aus gedacht für Frauen.
Die Stadt Wien hat vor 10 Jahren ein konkretes Programm mit 12 Schwerpunkten beschlossen. Alle Parteien des Stadtparlaments hätten sich damals hinter dieses Programm gestellt und es auch finanziert, sagt Beate Wimmer-Puchinger weiter.
Ich glaube, wir sind damit gut gefahren. Es ist natürlich auch so, dass wir auch Männergesundheit haben. Wir haben einen Männergesundheitsbericht und wir haben auch, und darauf sind wir stolz, ein Männergesundheitszentrum, das vis-à-vis der Frauengesundheitszentren angeordnet ist. Und hier gibt es auch schon sehr gute Geschlechterdialoge. Was wir zusätzlich haben natürlich auch als Wiener Stadtverwaltung in der Magistratsdirektion angesiedelt. Wir haben auch eine Gender-Mainstreaming-Verantwortliche. Und da speisen wir dann unsere Dinge ein, ja. Das heißt, das ist eine Querschnittsmaterie, das ist ein sehr gutes Forum.
In der Schweiz aber wurde das Thema Frauengesundheit in der Zwischenzeit schubladisiert. Der sogenannte Fokusbericht Gender und Gesundheit des Bundesamts für Gesundheit aus dem Jahr 2006 wurde kaum publik. Dies im Gegensatz zum bereits erwähnten ersten Frauengesundheitsbericht von 1996. Und wenn das Bundesamt für Gesundheit im nächsten Januar eine Studie über die Folgen von Tabak, Alkohol und Verkehrsunfällen veröffentlicht, wird die geschlechtsspezifische Perspektive darin fehlen, wie Stefan Spiecher vom BAG am Frauengesundheitsgipfel in Zürich einräumen musste. Dies, obwohl Lungenkrebs bei Frauen als Folge des Rauchens zunimmt und Unfälle auf der Straße vor allem von Männern verursacht werden. Geschlechtsspezifische Gesundheitsprobleme scheinen in der Schweiz heute weniger Aufmerksamkeit zu bekommen als noch vor 10, 15 Jahren. Nicht aber in Wien. Beate Wimmer-Puchinger sagt, dass die Wiener Programmverantwortlichen eigene Forschungsarbeiten in Auftrag geben können, um Fragen zu klären, die speziell für Frauen wichtig sind. Aufgrund der Forschungsresultate entwerfen sie dann konkrete Projekte.
Wir haben sehr viel im Bereich Migrantinnen gemacht. Wir haben sehr viel im Bereich Qualitätsverbesserung bei Brustkrebs gemacht und aber auch sehr viele Programme in der psychischen Gesundheit. Zum Beispiel ein großes Präventionsprojekt, Maßnahmen gegen postpartale Depressionen etc.
Stichwort Brustkrebs. Auch da tut man sich in der Schweiz schwer. Obwohl jede 10. Frau an dieser Krebsart erkrankt, gibt es regelmäßige für alle Frauen angeordnete Untersuchungen zur Früherkennung erst in einzelnen Kantonen, bisher vor allem in der Westschweiz. Sogenannte Brustkrebs-Screenings werden bisher erst in den Kantonen Waadt, Genf, Neuenburg und Wallis durchgeführt. Dazu sagt die Sozial- und Präventivmedizinerin Elisabeth Zemp:
Da hat sich in der Westschweiz gezeigt, dass in den Kantonen, in denen es ein Brustkrebs-Screening gibt, dass diese Sterblichkeit rückläufig war, während das in den Deutschschweizer Kantonen ohne solche Programme nicht der Fall war. Das kann verschiedene Gründe haben. Der härtere Hinweis dafür, dass das vielleicht zusammenhängen könnte, kommt daher, dass in diesen Kantonen mit Screening-Programmen der Anteil von Brustkrebsen in frühen Stadien, dass der größer ist als in den Kantonen, wo kein solches Programm ist.
Auch im Kanton Tessin gibt es mittlerweile solche Screenings. In der Deutschschweiz bemühen sich die Kantone St. Gallen und Luzern darum. Ein nationales Präventionsprogramm steht aber immer noch aus, ebenso wie ein nationales Krebsregister. Dies, obwohl gerade bei jenen Krebskrankheiten, die ausschließlich Frauen betreffen, große Ungereimtheiten auffallen. So werden in der Schweiz zum einen schlecht ausgebildete und zum anderen privat versicherte Frauen viel öfter an der Gebärmutter operiert als gebildete und nur allgemein versicherte Frauen. Wenn aber die Notwendigkeit einer solchen Operation nicht vom Zustand des Organs, sondern vom Bildungsniveau und vom Versicherungsgrad der Patientin abhängt, dann dürfte klar werden, dass ein differenzierterer Blick auf Frauenkrankheiten angezeigt wäre. Man könnte unnötiges Leid vermeiden und erst noch Kosten sparen. Ein Problem, das im gesamten Gesundheitswesen ja auch existiert. Genauer hinsehen müsste man aber auch bei den anderen Krebskrankheiten, sagt Ilona Kickbusch vom Genfer Institut für globale Gesundheit.
Man hat festgestellt, jetzt in einer Metastudie, dass Frauen in Studien zu Ursachen und Therapien von Krebserkrankungen stark unterrepräsentiert sind. Man hat über 600 Untersuchungen angeschaut. Und Sie sehen, bei keiner einzigen der 7 nicht geschlechtsspezifischen Krebsarten entsprach der Prozentsatz der Teilnehmerinnen jenem Anteil, zu dem Frauen tatsächlich betroffen sind.
Frauen würden in Forschungsarbeiten kaum berücksichtigt, kritisiert Ilona Kickbusch. Auch wenn die Wirkung von bestimmten Medikamenten untersucht werde, fehle es oft an weiblichen Testpersonen.
Medikamente hier auch in der Forschung, die werden meist an jungen Männern erprobt, egal wer sie hinterher nimmt. Die meisten Medikamentenschlucker sind sozusagen ältere Frauen, aber in der klinischen Forschung per se sind Frauen unterrepräsentiert. Die meisten Testpersonen sind Studenten, weil sie sich damit ein Beibrot verdienen können.
Dies, obwohl die Forschung heute weiß, dass Medikamente bei Frauen und Männern eine andere Wirkung haben können und auch spezifisch dosiert werden müssten. Außerdem sind in den letzten Jahren Ungleichheiten in der medizinischen Behandlung aufgedeckt worden. So wurde erkannt, dass Mädchen mit Asthma schlechter behandelt werden als Jungen, dass in bestimmten Ländern Frauen, die eine neue Niere benötigen, länger auf eine Organtransplantation warten müssen als Männer. Patientinnen in der Schweiz und in den USA werden im Vergleich zu männlichen Patienten stark benachteiligt. Gleichzeitig sind Frauen in vielen Ländern eher als Männer bereit, eine Niere zu spenden. Die Forschung hat zudem herausgefunden, dass das Geschlecht von Spendern und Empfängern eine größere Rolle spielt, als bisher angenommen wurde. Wenn Frauen eine Niere eines Mannes bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Organ abgestoßen wird. Das wiederum heißt, dass Chirurgen bei einem Patienten mit einer Transplantation tendenziell erfolgreicher sind als bei einer Patientin. Stellt sich die Frage, ob Männer deshalb eher zu einem neuen Organ kommen als Frauen. Wissenschaftler aus der Schweiz fordern deshalb, dass in Zukunft bei der Zuteilung von Spenderorganen das Geschlecht stärker berücksichtigt wird. Schon länger bekannt dagegen ist, dass Frauen mit Herzproblemen oft falsch behandelt werden. Eine österreichische Untersuchung zeigte etwa, dass Herzpatientinnen nicht selten zu spät ins Spital kommen. Dazu sagt die Sozial- und Präventivmedizinerin Elisabeth Zemp.
Es hat sich aber auch gezeigt, dass eben die Manifestationen, also wie sich Herz-Kreislauf-Erkrankungen zeigen, dass da man auf Unterschiede überhaupt aufmerksam geworden ist. Es gibt in neuerer Forschung, gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass bei Frauen unter 50, dass da ein großer Anteil der Herzinfarkte nicht auf diesem klassischen Arterienverkalkungsprinzip geschehen, sondern dass da Spasmen, also muskuläres Geschehen ist, dass das quasi unterschiedliche krankheitsentstehende Wege bestehen, auf die man vorher gar nicht so klar eingegangen ist. Man hat auch mehr Wissen erarbeitet und das ist mittlerweile auch ein Stück weit in Richtlinien eingeflossen, was der Stellenwert der einzelnen Risikofaktoren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Da ist auch einiges gegangen.
Ein schwaches Herz, eine belastete Psyche oder ein wuchernder Krebs. Dies sind für Frauen in den reichen Industrieländern die 3 wichtigsten Krankmacher. Die Fachleute stellen außerdem fest, dass eine neue Gefahr im Anzug ist. Die Flut von Bildern mit perfekten Frauenkörpern, diese multimediale Verbreitung eines weiblichen Idealtyps, setze in den Köpfen einen Maßstab fest, den Frauen kaum erfüllen könnten und ließe sie dauernd zweifeln, ob sie überhaupt normal seien. Dazu gehöre nicht nur, dass die Miss Amerika in den letzten Jahrzehnten 20% dünner geworden sei, wie Ilona Kickbusch bemerkt, sondern auch, dass sich die Bilder von verschlankten Schönheiten, die über den Bildschirm flimmern, fest in die Köpfe der Zuschauerinnen und Zuschauer einbrennen. Dazu Beate Wimmer-Puchinger.
Ja, die berühmteste Studie und die mich eigentlich auch am meisten überzeugt und beeindruckt hat, ist die Studie von Professorin Anne Becker aus Harvard. Das ist ja nun nicht gerade mal eine kleine Universität. Die hat Daten von Fidschi genommen, der letzten 20 Jahre. Die Fidschi-Inseln hatten ein Schönheitsideal und auch ein ethisches Ideal, das war eher wohlbeleibt und kurvig. Nicht ungesund, aber halt rundlich. Und sobald die Fidschi-Inseln verkabelt waren und die ganzen amerikanischen Teenie-Serien sichtbar waren, in diesem Moment haben schlagartig Essstörungen eingesetzt und schlagartig eine massive Unzufriedenheit mit dem Körper. Es gibt natürlich darüber hinaus ganz viele Untersuchungen von Kids, die MTV-Filme angeschaut haben oder was sie lesen. Und hier gibt es eindeutige Zusammenhänge mit Körperunzufriedenheit. Und das ist eigentlich die Basis, wo unser Selbstwertgefühl unserer Töchter einfach zerstört wird.
Auf die Frage, bezeichnen Sie sich als übergewichtig, normalgewichtig oder untergewichtig, gäbe es nur noch eine Antwort, einen Maßstab, kritisiert Ilona Kickbusch.
Wo die Forschung jetzt anfängt, ist dort, man nennt das Global Girls, ja, ein gewisses Bild, was global auch vermittelt wird. Und Sie sehen, was global bestätigt wird. Sie haben hier eine ganze Reihe von Ländern, Asien, Europa, Nordamerika, Lateinamerika. Die Frage ist, would you consider yourself overweight, underweight or normal? Und Sie sehen, das ist ziemlich gleich. Das ist erschütternd gleich. Hier läuft also global in der virtuellen Welt etwas ab, was wir so ganz noch nicht verstehen, was sich die Forschung so ganz noch nicht vorgenommen hat, außer im Hinblick teilweise, die American Psychological Association hat angefangen, dem auch nachzugehen. Wie hängen diese Bilder auch zusammen mit Krankheitserscheinungen wie Anorexie, Bulimie und Ähnliches, was sich ebenfalls als globales Problem anfängt darzustellen?
Für Beate Wimmer-Puchinger vom Wiener Frauengesundheitsprogramm steht fest, dass die überall präsenten, geschönten Körperbilder zu Problemen führen. Zu Unwohlsein, zum Leiden am eigenen Körper, zu Essstörungen und zum Zwang, sich dauernd operieren zu lassen.
Ja, wir haben hier jede Menge internationale und Best-Quality wissenschaftliche Evidenz, riesige Metastudien, wo man heute sagen muss, dass schon 12-jährige Mädchen, überwiegend betrifft es noch die Mädchen, sich in ihrem Körper unwohl fühlen, unzufrieden sind und meinen, nicht schön genug zu sein. Wir haben in Österreich Studien, wo schon 13-jährige Schülerinnen fast jede zweite Diät macht. Und wir haben auch Studien erhoben im Bereich von Essstörungen, was sie alles tun, um eben ihre idealen Maße erreichen zu wollen. Und das sind eben auch schon Einstiegsdrogen, wie wir sagen, in ganz massive Essstörungen. Das heißt, wir wissen, dass je mehr diese Bilder wirksam werden, umso unzufriedener ist Mädchen und Frau in ihrem Körper und umso mehr ist natürlich auch ihr Selbstwertgefühl beeinträchtigt. Umso mehr meinen schon 13-, 14-jährige Mädchen, wenn sie erst mal 18 sind, dann müssen sie unbedingt einen operierten Busen haben.
Die Wiener Frauengesundheitsbehörde kämpft dagegen an. Sie betreibt zum Beispiel eine Hotline für Essstörungen und sucht die Auseinandersetzung mit der Modeindustrie.
Wir haben eine Initiative geschaffen, allen voran die Frauenstadträtin und die Gesundheitsstadträtin. Das ist die Initiative SOS gegen ungesunde Körperbilder. Hier in dieser Initiative haben wir Vertreter der Modeindustrie, der Fashionindustrie, Stilistinnen, Modellagenturen, gehen damit in die Öffentlichkeit und konterkarieren diesen Schönheitswahnsinn, würde ich sagen.
Die Korrekturen, die Frauen an sich machen lassen, beschränken sich nicht auf Zornesfalten, abstehende Ohren oder krumme Nasen, sondern erfassen mittlerweile den ganzen Körper. auch den Intimbereich.
Wir halten das eigentlich für eine besonders perverse Entwicklung, die aus dreierlei Quellen gespeist wird. Zum einen aus der Pornoindustrie, wo ja Genitalien gezeigt werden, die gefaked sind, also aufgepustert, aber so schaut einfach Frau nicht aus. Das heißt, falsche Vorbilder werden hier über Pornos, die sich Burschen und Mädchen heute schon über Handys runterladen, und zwar, da gibt es auch Zahlen, an die 60% schauen das an. Also das sind einmal falsche Vorbilder.
Und weiter sagt Beate Wimmer-Puchinger.
Der zweite Punkt ist, dass durch die Intimrasur natürlich auch das Genitale sichtbarer wird, als das früher der Fall war. Und daher dann die Verunsicherung, wenn man das vergleicht mit den Bildern im Porno, das Gefühl hat, oh, was ich da habe, ist hässlich, ist asymmetrisch, ist vielleicht schrumpelig, muss weg. Ja? Und dazu kommt, dass hier, das sage ich mit aller Bedacht, zumindest was Österreich anbelangt, aber auch was wir aus internationalen Studien wissen, hier sehr offensiv im Netz geworben wird, von verschiedenen Ärzten, von praktischen Ärzten bis zu, auf den Homepages, wenn sie finden, dass ihre Schamlippen asymmetrisch sind oder wenn es sie stört beim Schwimmen, beim Reiten, beim Radfahren, was auch immer, oder bei der Sexualität, no problem, das können wir alles reparieren, das können wir verkleinern, das können wir verschönern. Und es gibt darüber hinaus auch ein Intim-Lifting für Frauen ab 50, kostet die Kleinigkeit von 8.000 Euro.
Intimkorrekturen seien weit verbreitet und würden neben gesundheitlichen Folgen oft auch andere Schwierigkeiten mit sich bringen.
Dass es jetzt schon so ist, dass Frauen Kredite nehmen, dass Frauen, also in Wien zumindest, über die Grenze fahren, weil es dort ein bisschen billiger ist, dass es eigentlich schon alle Bildungs- und Einkommensschichten erfasst hat, das hat überrascht und es schaut zumindest mal so aus, als würde sich das Tempo rasender weiterentwickeln. Andererseits ist das vielleicht etwas, das einzig Gute an der Krise. Wir hören auch schon, dass keine Kredite mehr gegeben werden und Frauen nicht mehr ihr Geld in diese Rekonstruktion ihres Körpers investieren. Also vielleicht ist das da die Krise ein bisschen hilfreich. Aber generell hat uns das Tempo sehr, sehr überrascht und eingeholt und deshalb ist es jetzt an der Zeit, hier wirklich ganz klare Markierungen zu machen. Es geht um Sicherheit, es geht um Qualität und es gibt natürlich jede Menge Folgen und Risiken, die natürlich dann nicht publik werden, weil ja das Privatleistungen sind.
Um Fehleingriffe, Pfuschereien und Abzockerei zu verhindern, hat die Wiener Gesundheitsbehörde Qualitätskriterien für solche Operationen erarbeitet.
Man muss natürlich auch sehen, dass hier jeder Arzt, der das tut, zum Dienstleister wird. Und ich sage das mit aller Bedacht, von hier eigentlich nicht mehr einzuordnen ist in einem Heilberuf, das sind ja gesunde Frauen, sondern eigentlich ein Dienstleister, der dazu beiträgt, dass eben diese utopischen Schönheitsideale einfach für jede Frau verkauft werden als solches, als könnte das erfüllbar sein und jede Frau dadurch dann glücklicher.
Die Wiener Frauengesundheitsbehörde hat sogar die Initiative ergriffen, solche Intimkorrekturen zu verbieten. Sie hat sich dafür mit der Österreichischen Gesellschaft für Plastische Chirurgie, der Gesellschaft für Gynäkologie und der Wiener Ärztekammer zusammengetan, sagt Beate Wimmer-Puchinger.
Weil wir ein spezifisches FGM-Gesetz haben, also ein Gesetz gegen genitale Verstümmelungen, hier andocken können. Das heißt, wir haben hier Barrieren eingebaut und wir halten das für sehr frauenspezifisch und für sehr wichtig.
Das Gesetz gegen genitale Verstümmelung wurde ursprünglich erlassen, um in Österreich jene Mädchen und Frauen zu schützen, die aus Ländern stammen, in denen der brutale Brauch der Beschneidung praktiziert wird. Dieses Gesetz soll bald auch bei kosmetischen Intimkorrekturen zur Anwendung kommen. Ein entsprechender Beschluss soll im kommenden Januar veröffentlicht werden.
Österreich ist eines der wenigen Länder in Europa, die die Genitalverstümmelungen in Österreich verbieten, also unter Strafe gestellt haben. Und die Formulierung des Gesetzes ist so, dass hier niemand einwilligen kann. Ja, sondern einfach der Eingriff, weil es Malpractice ist, weil es harmful ist, weil es gesundheitliche Folgewirkungen hat, ist als solches verboten. An diesen Paragraphen haben wir juristisch angeschlossen, weil wir ja auch wissen, dass diese Intimkorrekturen und Operationen hier ja auch Nervenendigungen zerstören kann wo Frau dann nachher in ihrer Erotik, in ihrer sexuellen Empfindung, in ihrem Orgasmus beeinträchtigt sein kann. Und wir kennen auch sehr, sehr viele Fälle, wo dann Narbenbildungen sind oder wo zum Beispiel dann eben das Urinieren schwierig wird, wie auch immer. Das heißt, es ist nicht ungefährlich. Es handelt sich um gesunde Frauen und wir haben daher die Indikationsstellung aufgrund internationaler, sehr guter Expertenberatungen sehr schmal gesetzt.
Österreich gehört nicht nur zu den wenigen Ländern in Europa, die die Beschneidung von Mädchen und Frauen im Gesetz überhaupt verbieten, sondern es ist bisher auch das einzige Land, das jetzt darauf drängt, auch kosmetische Korrekturen im Intimbereich unter Strafe zu stellen.
Ja, an sich. Holland hat hier ganz klare Leitlinien auch erlassen, auch Amerika. Also das heißt, es gibt schon in einigen Ländern jetzt Ansatzpunkte, aber da wir in Österreich dieses Gesetz für Genitalverstümmelungen haben, haben wir eben diese Chance ergriffen, das ausjudizieren lassen und siehe da, man kann es auch für diesen Eingriff verwenden.
Um zu einem solchen Konsens zu kommen und das bestehende Gesetz mit einer zusätzlichen Verordnung zu ergänzen, war sehr viel Lobbyarbeit nötig, sagt Beate Wimmer-Puchinger. Eine Hauptaufgabe der Verantwortlichen des Wiener Frauengesundheitsprogramms ist es denn auch, mit den verschiedensten Interessengruppen Verhandlungen zu führen und Projekte zu entwickeln, die die Stadtverwaltung übernehmen kann. Konkret geht es da etwa darum, die Aufklärung über Essstörungen in die Jugendarbeit in den einzelnen Stadtteilen einfließen zu lassen oder darum, eine Gesundheitssprechstunde für Türkinnen einzurichten, die sich dort Ratschläge von Fachfrauen holen können und solche Konsultationen gleichzeitig mit einem Besuch eines Sprachkurses verbinden können, wenn sie das wollen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.